Willkommen zur urbanen Spinnstube, dem Strick- und Spinn-Podcast aus Berlin. Mein Name ist Ziska, ich heiße im Internet Distelfliege und ich begrüße euch alle ganz herzlich zur Episode Nummer 84, wo ich was zu Stricken erzähle, ein bisschen über Spinnen, etwas über die Revelanic Games, das Yarnbombing, das wir in 2 Wochen machen wollen, ein kleiner DIY-Tipp, so ähnlich wie was ich, glaube ich, schon mal gemacht habe. Dann gibt es urbane Selbstversorgung zum Thema Fahrradfahren und was ich gerade toll finde und ein Teechen. Also fangen wir an mit dem Housekeeping. Und zwar wollte ich euch zuerst mal auf einen neuen Podcast aufmerksam machen und das ist der Queere Rand- und Strick-Podcast von Joy, die auch Wurzelfrau heißt im Internet. Und der ist noch nicht bei Ravelry beworben und angekündigt, weil ich glaube, Joy bewegt sich jetzt nicht so sehr in den Ravelry-Foren, sondern so mehr auf Twitter und Facebook und in bestimmten Blogs und so. Aber vielleicht kriege ich sie noch so weit, dass sie den Podcast euch da auch vorstellt und ihre Folgen ankündigt, weil ich finde den sehr hörenswert. Also es ist, wie der Name schon sagt, ist ihr Thema das Queer-Sein oder Queer. Und Queer, für die, die es noch nicht wissen, weil also diejenigen, die mir vielleicht noch nicht zugehört haben, wissen es vielleicht nicht. Und wenn ihr die urbane Spinnstube schon länger hört, dann ist es euch vielleicht mal über den Weg gelaufen, weil ich hatte schon 2 Folgen Besuch von Alien, wo wir über queere Themen gesprochen haben und habe es selber vielleicht auch hin und wieder erwähnt. Queer ist sozusagen, ich finde es immer cool, was ein anderer queerer Podcast gesagt hat. Queer kann man nicht sein, sondern man kann queer denken oder handeln. Die eine Definition wäre halt, dass queer ein Denken und Handeln ist, was vorgegebene Selbstverständlichkeiten hinterfragt und das Denken versucht zu öffnen für die ganzen Möglichkeiten, Lebensweisen und Dinge, die vorher eben durch normalisierendes Denken ausgeschlossen und ungedacht und unmitgedacht waren. Und die zweite Definition von queer, also das dann im Sinne von queer sein, wäre dann alles, was nicht eben so im hetero-cis-geschlechtlichen Sinne in der hetero-Zweigeschlechtlichkeit funktioniert, wie sie bis jetzt als das einzig gültige traditionell in der westlichen Gesellschaft sozusagen propagiert worden ist. Ja, und damit beschäftigt sich Joy. Und dann, weil Joy halt auch angefangen hat mit dem Stricken, geht es dann auch ums Stricken. Ja, wenn ihr den Podcast euch anhören wollt, dann findet ihr den unter www.wurzelfrau.de. Weiter geht's mit den Revelanics, die fangen morgen an. Ich versuche den Podcast heute nicht nur aufzunehmen, sondern auch hochzukloppen. Das ist praktisch nicht zeitlich veraltet. Und wir haben eigentlich alles so mehr oder weniger bereit, parat. Wir haben unser Team angemeldet, wir haben ein Team-Tag, wir haben ganz viele, die mitmachen, wir haben einen Plan. Also es geht im Prinzip darum, da rede ich später noch ein bisschen mehr davon, während der Olympischen Spiele sozusagen sich ein Projekt vorzunehmen und dann sozusagen olympisch zu stricken, angeschlagen wird am ersten Tag und fertig sein soll es vor dem letzten Tag der Olympiade. Und es macht halt Spaß und es ist halt so ein Team-Event, ähnlich wie die Tour de Vlies. Und wir machen dieses Jahr aufgrund des Austragungsortes in Sotschi in Russland etwas für Menschenrechte und vor allem für LGBT-Rechte, also für die Rechte sexueller Minderheiten, die in Russland zurzeit stark unterdrückt sind. Also die russische Menschenrechtslage ist im Prinzip gerade sehr am degenerieren. Die Regierung hat verschiedene Gesetze erlassen, die das Versammlungsrecht sehr stark einschneiden, die die Organisation von Menschen in Vereinen und Nichtregierungsorganisationen einschränken bis hin zu kriminalisieren und die nicht traditionelle Lebensentwürfe sexueller Art, also wie ich weiß nicht, wie die das genau formulieren, aber alles, was nicht hetero ist, da darf man im Prinzip gar nicht mehr drüber reden und macht sich dann schon strafbar, weil das könnte ja die Jugend verderben. Ja, aus dem Grund haben wir uns halt entschlossen, dass wir die Regenbogenflagge schwenken aus Solidarität mit den Menschen in Russland, die in ihrer Meinungsfreiheit und ihrer Freiheit, ihre Lebensentwürfe so frei zu planen, von der Regierung unterdrückt werden. Und das machen noch andere Revelenic-Teams und ich hoffe, dass wir ein buntes und solidarisches Revelenics-Spektakel erleben werden. Es gibt in Podcasting auf Deutsch den offiziellen Revelenics-Thread und es gibt so einen Aufwärm-Thread. Aber die können ruhig gern beide genutzt werden. Jetzt, wenn die Spiele morgen beginnen, dann können wir schon ruhig in dem offiziellen Thread unsere ganzen Anliegen und so weiter posten. Es gibt auch eine Strickerin, die regelmäßig Updates über die Situation von Schwulen und Lesben in Russland macht. Und das finde ich total gut, dass wir halt irgendwie auch sehen, wofür wir das machen. Und ich finde es halt immer wieder krass und furchtbar, was man so hört. Ich finde es jedenfalls toll, dass sozusagen das dieses Jahr so eine bisschen politische Komponente hat und dass das halt auch, das hatte ich mir übrigens auch richtig so vorgestellt, dass es ein bisschen auch Polit-Updates geben wird, dass wir halt nicht nur zusammen stricken und rumjubeln, sondern dass wir halt auch uns ein bisschen informieren, was abgeht. Ja, ich glaube, jetzt habe ich erstmal genug geredet von den Revelenics. Vielleicht reicht es auch schon. Und dann, worüber wollte ich noch reden? Genau, das über mein Podcasting, wie sagt man, Zeitplan. Ich wollte ja 14-tägig aufnehmen und bin gerade etwas im Verzug. Dafür hattet ihr, glaube ich, die letzten zwei Folgen im Wochenabstand. Ich habe im Moment wieder manchmal so Schichten, direkt so Frühschicht-Marathon und so, und dann habe ich manchmal einfach auch nicht so die Zeit. Aber ich bin auf jeden Fall da und versuche es trotzdem so regelmäßig wie möglich zu machen. Und ich hoffe, die ganzen anderen deutschsprachigen Podcasts, die es inzwischen gibt, halten euch inzwischen bei Laune. Ja, dann habe ich noch was ich gerade angefangen habe, und zwar hat sich das vorgestern so ein bisschen ergeben, am Dienstag diese Woche. Da hat auf Twitter die Trash Queen oder Weird, ich weiß es gar nicht mehr, die haben so geredet, dass sie wieder Lust hätten auf eine Yoga-Challenge, wieder täglich Yoga zu machen. Und letztes Jahr gab es auf jeden Fall eine Yoga-Challenge. Ich glaube, die war damals von Kamindra organisiert im Blog. Und das ging 40 Tage und die hatten gedacht, naja, das könnte man ruhig mindestens genauso lang machen. Und daraus entstand die Idee, 50 Tage jeden Tag Yoga zu machen. Und gestartet ist es dann auch gleich am Dienstag. Dann waren wir sehr kurzerhand. Ich habe mich dann da angeschlossen. Da waren wir dann sehr kurzerhand dabei und haben gesagt, okay, 50 Tage Yoga ab heute. Könnt ihr gerne mitmachen, wenn ihr Lust habt. Es gibt einen Tumblr-Gemeinschaftsblog für so kleine Instagram-Bilder oder Bilder und Notizen über eure täglichen Yoga-Erlebnisse. Wenn ihr da mitmachen wollt, dann könnt ihr mir eine E-Mail-Adresse schicken und ich lade euch dann als Mitschreiberlinge bei diesem Tumblr-Blog ein. Wenn ihr noch keinen Tumblr-Account habt, müsst ihr euch da registrieren und wenn ihr einen habt, dann kriegt ihr da Mitschreiberechte. Und genau, also es gibt kein festgelegtes Programm, also jeder kann alles machen, was der Person so in den Sinn kommt, auch Online-Programmen folgen oder irgendwie zum Yoga-Lehrer vor Ort gehen oder ganz selbstständig und die Länge und alles ist alles nicht vorgeschrieben. Also es geht wirklich nach der eigenen Nase. Die einzige Vorgabe ist, jeden Tag, wenn möglich, 50 Tage Yoga zu machen. Genau, ihr könnt mir mailen an distel@spiritvoices.de, wenn ihr da dran Interesse habt mitzumachen und dann schick ich euch den Link und dann könnt ihr mal gucken, ob ihr da mitschreiben wollt. Wenn ihr auf Twitter mitmachen wollt, der Hashtag dafür ist halt 50 Tage Yoga, alles so in einem Wort. Dann wollte ich noch beim Housekeeping über die queer-feministischen Faserkombinat-Hangouts reden. Und zwar gab es bei Google Plus eine Community, die so hieß. Und das Ziel war halt, ich habe die gegründet, damit ich mal so einfach die Community zum Hangout laden kann. Und dass diejenigen, die Lust haben, sich da selbst eintragen und wieder austragen können, wie sie halt lustig sind und wollen. Und ich nicht praktisch dafür verantwortlich bin, die Liste derjenigen, die angerufen werden wollen, vom Hangout zu verwalten. Dann hat sich aber herausgestellt, da diese Community öffentlich war, dass ich nur öffentliche Hangouts damit machen konnte. Das heißt, jeder kann da rein und wir waren nicht mal 3 Minuten in dem Hangout. Da kam dann schon ein Stalker rein, der hieß auch noch Stalker und guckte doof und hatte halt von sich alles ausgeschaltet, also sein Mikro und seine Kamera und wir sollten und wollte uns dann halt so belauschen und das fanden wir ganz doof und habe ich die Gruppe sozusagen aufgelöst und habe das noch eine Gruppe gegründet, die auch so heißt, Strickhau Hangouts QFFK mit Ausrufezeichen und das ist dann eine private Community. Und da habe ich es jetzt noch nicht ausprobiert, aber weil die Community privat ist, sollte das Hangout für die Community dann hoffentlich auch privat sein und wir dann das so nutzen können, wie es halt auch gedacht war. Also wenn ihr Lust habt, regelmäßig Hangout-Einladungen zu kriegen, dann tragt euch doch schon mal oder tretet doch schon mal in dieser Community Strick-Hangouts QFFK Ausrufezeichen bei Google Plus bei. Ja, das war jetzt das Housekeeping und jetzt kann ich endlich mit dem Inhalt des Podcasts anfangen. Ja, zuerst rede ich mal übers Stricken und da habe ich 3 Sachen fertig seit der letzten Folge. Ja, ich bin total produktiv in diesem Januar, auch dank Teenies 14 Punkte 2014 Programm. Ich habe gerade so Lust auf Stricken. Meine Arme und Handgelenke machen alles mit und ich bin gerade richtig im Strickfieber und stricke meinen Stash runter. Das erste, was ich gestrickt habe, ist eine Krabbe in Regenbogenfarben für unser Yarnbombing zur Olympiade. Und das Strickmuster ist kostenlos aus der Nitti und heißt The Deadliest Crab. Das ist so süß. Also wer noch nie eine Krabbe gestrickt hat, es ist so süß, so knuffelige Schnuckelkrabben, total niedlich. Ja, wie kam ich drauf, die zu stricken? Ich glaube, wir haben ja halt irgendwie im Hangout alle Herzen gestrickt für unser Jahrenbombing und die Joy meinte dann irgendwann so, jetzt habe ich die so viel Herzen gestrickt, was stricke ich denn als nächstes? Und dann meinte ich, kannst ja jetzt eine Krabbe stricken. Irgendwie kam das so zu mir, dieser Satz, und dann habe ich ihr das gezeigt. Sie hat sofort eine angeschlagen. Und für eine Anfängerin im Stricken finde ich das total super, dass man, und ihr ist auch die Krabbe übrigens sehr gut gelungen. Sie hat dabei verkürzte Reihen gelernt und Bobbles und Zu- und Abnahmen und was weiß ich. Also es hat sie echt super gemacht und ich kriegte so viel Lust, auch eine zu stricken, dass ich auch an dem Abend eine angeschlagen habe und dann haben wir den so Krabben mit regenbogenbunten Panzern gestrickt und die kommen dann auch aufs Jahrenbombing drauf auf jeden Fall. Ja, nach der Krabbe habe ich Mojo-Socken angeschlagen und in den letzten 2 Wochen auch schon fertig gemacht. Das war so ein bisschen mein schnelles Zwischendurchstrickprojekt, was ich, weil man da nicht so viel nachdenken muss. Mojo-Socken ist ein ganz, ganz berühmtes Sockenmuster mit, das also sehr, sehr chaotisch aussieht. Und zwar, ich hatte ja neulich von der Wurmmütze erzählt, die so aus so linken Maschen und rechten Maschen, aber nicht im Rippenmuster, sondern so in Reihen besteht und das ergibt dann so einen Effekt, wie wenn sich so eine Raupe oder ein Wurm oder so ein Regenwurm mit diesen einzelnen Segmenten, also es entsteht so ein Querrippenmuster und dann ist der Mojo-Socke besteht halt praktisch nur aus diesen Quer- und Längsrippen und die Querrippen, die machen halt eine sehr breite ein sehr breites, ausladendes Gestrick und die Längsrippen, die ziehen sich dann, ziehen die Socke zusammen und dadurch sieht die super unförmig aus. Sitzt aber schön am Fuß, trägt sich toll und sieht halt total witzig aus, wenn es noch nicht angezogen ist. Und ich habe dafür das Herbstgarn verstrickt, was ich beim Wichteln im letzten Jahr bekommen habe von der Spinngruppe, so ein super schönes handgefärbtes von Kobold aus der Berlin-Spinngruppe. Hat total Spaß gemacht, das hat total ein schönes Farbmuster ergeben und super Socken, die behalte ich auf jeden Fall. Ja, dann habe ich versucht, bei dem 4-jährigen Jubiläum die Socken, die ich 2013 fast geschafft habe, zu Ende zu stricken, nämlich die Vanida von Cookie A, unserer lieben Chefin von der Spinngruppe zu schenken. Und die waren am Schaft aber zu eng, obwohl sich eigentlich bis jetzt so rausgestellt hat, dass die Socken, die mir passen, ihr eigentlich auch passen. Aber ich hatte halt bis jetzt immer so Socken, die relativ elastisch waren oder wenn sie nicht elastisch waren, hatte ich halt aus Sicherheit mehr Maschen gemacht. Zum Beispiel gab es letztes Jahr welche in so einem Vereilmuster, wo ich mir Sorgen gemacht habe, ob die passen. Aber weil Vereil ist ja so unelastisch. Und dann haben die aber gepasst und dann war alles gut. Und deswegen habe ich mir gedacht, naja, ist ja ein Lace-Muster, da brauche ich mir überhaupt keine Sorgen zu machen. Das wird sich schon ausdehnen. Ich habe die Socken an meinen Füßen nicht anprobiert, bevor ich sie verschenkt habe. Und das hätte ich vielleicht mal tun sollen, weil die waren wirklich etwas stramm und ihr haben sie dann nicht mehr gepasst. Und das hat mich gewundert und deswegen habe ich das Buch Sock Innovation von Cookie A, wo ganz viel Grundsätzliches über Socken auch drin steht, mal zu Rate gezogen, um rauszukriegen, warum das zu eng war, obwohl das eigentlich ein Lace-Muster war. Und sie hat da so eine Seite, da steht drauf, How stitches affect the knitted fabric? Also auf Deutsch, wie die Maschenart das Gestrick, den gestrickten Stoff beeinflusst. Und sie erklärt, was zum Beispiel ein Rippenmuster macht, dass das Rippenmuster sehr elastisch ist, dass es die Socke optisch zusammenzieht und sehr, sehr dehnbar ist. Und zum Beispiel Maschen, die schräg über den Spann oder so geführt werden, das nennt sie Biased Stitches. Das sind halt so wandernde, nach schräg wandernde Muster zum Beispiel. Die erfordern mehr Maschen, also mehr angeschlagene Maschen, weil sie die Breite reduzieren. Da steht nicht, auf welche Art und Weise das passiert, aber wenn irgendwas schräg läuft, muss man auf jeden Fall mehr Maschen anschlagen. Dann steht hier viele Zu- und Abnahmen entfernen Elastizität und deswegen muss man da auch mehr Maschen anschlagen, wenn viele Zu- und Abnahmen in dem Gestrick stattfinden. Der Grund ist einfach, weil viele Maschen zu einer zusammenfallen und dann neue Maschen da entstehen, wo vorher keine waren. Also es ist eine ähnliche Begründung wie bei Zöpfen, dass es da enger wird. Und der Vanilla-Socke, die ich versucht habe zu verschenken, kombiniert praktisch viele Zu- und Abnahmen mit schräg verlaufenden Maschen und hat dann sozusagen gleich zwei Faktoren, die das verengen. Und das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Also jetzt kann ich das besser einschätzen. Was noch enger macht, sind natürlich Zöpfe und Verzopfungen, weil sie dann praktisch ein überlappendes Gestrick bilden und natürlich Colorwork oder halt Vereil oder Jacquard-Muster, wie man auf Deutsch sagt. Ja, und bei Lace, da werde ich nicht so schlau draus, da schreibt sie, es kann löchrig und unelastisch werden, wenn das der Stoff zu offen ist, oder es kann halt sehr ausleiern und es ist dann deswegen wichtig, das erst zu blocken und dann zu gucken, wie es passt. Mache ich nie, ehrlich gesagt. Und ich kann mit der Info auch nicht komplett so richtig was anfangen. Cookie A schreibt da noch extra auf einer Seite nur über die Elastizität von Verzopfungen, wie man die berechnet sozusagen und das Zöpfe, die in einer sozusagen vertikalen Säule immer bleiben, dass die immer noch elastischer sind als Zöpfe, die auch noch über den Fuß wandern. Ja, also da bin ich wirklich jetzt schlauer geworden, warum die Socke zu eng war. Jetzt stricke ich der lieben Chefin andere Socken, die auch Zöpfe und auch schräge Maschen beinhalten und ich habe da dann extra ein paar Maschen mehr angeschlagen und stricke das auch etwas lockerer hoffentlich und hoffe jetzt, dass die passen, obwohl das echt auch ein bisschen ein Abenteuer wird, mit denen zu stricken. Das ist das ist das Muster Christie aus Sock Innovation und die sind sehr, sehr schön, sehr herausfordernd, aber sehr schön. Da wird, das ist mein erstes Zopfmuster, wo in jeder Reihe gezopft wird und keine Zwischenreihen mehr stattfinden. Und das macht es noch unelastischer, als wenn es noch Zwischenreihen gibt. Also ich bin sehr gespannt. Dann habe ich noch ein neues Projekt angefangen, was ich gerade beim Podcasten auch stricke. Das habe ich schon ganz lange in meiner Queue, und zwar ist das der Traveling Woman Shawl von Liz Abinante. Und ihr Blog ist feministi.com, glaube ich. Und ich habe dieses Muster schon so lange, das ist inzwischen ein Kaufmuster, aber als ich es mir runtergeladen habe, war es noch kostenlos. So lange will ich den schon stricken. Und ich benutze dafür ein besonderes Garn, und zwar ist das ein handgesponnenes Garn aus Merino- und Maulbeerseidenbeds. Habe ich nicht gesponnen, sondern das hat eine gute Freundin von mir gesponnen, und sie hat mir da mal einen Wichtel-Lace-Schal geschenkt. Der war etwa so 20 cm breit und so mindestens 2,5 Meter lang, also er war, oder vielleicht sagen wir 15 cm breit und über 2 Meter lang. Und den konnte man sich dann so ganz oft um den Hals wickeln. Das Problem damit war halt, dass das so dann sich immer eingerollt hat und dann war das eigentlich nur so eine Wurst. Man hat das schöne Muster überhaupt nicht mehr gesehen. Und letztendlich hatte ich dann irgendwie wie so eine Schlange, die um meinen Hals lag, und zwischen den einzelnen Würsten des Schals ist mir immer noch der kalte Wind reingepfiffen, und ich dachte, so ein schmaler Schal, der sich zu so einer Wurst einrollt und den man 10-mal rumwickelt, und dann hat man wirklich so eine Halskrause, wie das Leute mit einem Halswirbelproblem tragen müssen, und trotzdem ist einem noch kalt. Also es war nicht so praktisch als Kleidungsstück, und ich habe dann gefragt um Erlaubnis, ob ich den ribbeln darf und das Garn für was anderes benutzen, und sie hat mir die Erlaubnis gegeben, ohne beleidigt zu sein. Ich finde es super, danke, danke, weil das Garn ist schön und ich konnte echt diesen Schal so halt ganz schlecht verwenden. Und das habe ich geribbelt, wieder ins Entspannungsbad gelegt, zu streng gemacht, und jetzt stricke ich daraus das Traveling Woman Tuch und es wird so schön. Und ich habe jetzt gedacht, das kann ich jetzt toll beim Podcasten stricken, und bin jetzt aber in der Lage, dass ich jetzt den Lace Chart A anfangen muss. Und jetzt habe ich gerade die Purl Row auf der Rückreihe gestrickt, wo ich nichts machen muss. Und ja, jetzt müsste ich praktisch wieder eine Lace-Reihe stricken, und ich weiß nicht genau, ob ich das beim Podcasten machen kann. Deswegen drücke ich erstmal auf Pause. Ja, sieht so aus, als könnte ich vielleicht beim Stricken quatschen. Und deswegen geht's jetzt weiter mit dem Spinnen. Da erzähle ich einfach nur kurz, was ich gerade mache. Und dann wiederhole ich ein Thema, was mir nochmal auf dem Herzen liegt, weil das neulich hat mir das im Hangout. Da habe ich einen Zwirnball gewickelt und mich hat eine gefragt, warum ich eigentlich einen Zwirnball wickel. Und das wollte ich dann mal eben nochmal kompakt zusammenfassen. Also, ich habe gesponnen einen tollen Kammzug von Dibadu aus Blue-Faced Lester und Tussa Seide. Und den habe ich ganz lange in Arbeit gehabt. Den habe ich auf Spindeln gesponnen, so Eigenbauspindeln. Und neulich habe ich den halt komplett so fertig gestrickt und habe die Spindeln dann abgewickelt zu einem Zwirnball. Und ich mache das ja immer so, ich habe so ein Gefäß mit Vogelsand. Wo bin ich denn hier eigentlich? Ah ja, ich habe so ein Gefäß mit Vogelsand und da stecke ich die Spindeln so rein, dass praktisch der Spindelstab, wo das Garn drauf gewickelt ist, zu mir zeigt. Und dann kann ich die Spindeln das sozusagen nach oben abwickeln, ohne dass es so groß ein Problem gibt. Dann wickele ich praktisch beide Spindeln gleichzeitig ab. Ich hatte es auf 2 Spindeln und ich wickel die dann beide gleichzeitig auf einen 2-fädigen festgewickelten Zwirnball. Das ist einfach ein Knäuel, was zweifädig ich wickel das immer um einen Kern rum, da benutze ich immer gefilzte Bällchen von Restfasern, von so Faserrestchen, die fällt sich dann zu kleinen Kügelchen und das benutze ich dann so als Anfang und wickel außenrum. Meine Zwirnbälle sind niemals von innen abwickelbar, sondern nur von außen. Ja, und das hat bestimmte Vorteile und die wollte ich jetzt einfach nochmal zusammenfassen. Der Vorteil Nummer 1, den ich am besten finde, ist der, dass Fehler und Brüche im Garn vor dem Zwirnen entdeckt werden, nämlich beim Wickeln, und dann kann man die schon korrigieren. Also indem man zum Beispiel eine miese Stelle rausreißt und das Garn dann mit diesem Spitzpleissing, also so wieder zusammenfilzt, so dass es dann, also dass das Single-Garn jetzt, dass praktisch die fehlerhafte Stelle weg ist. Oder wenn es kracht beim Wickeln, dann wäre es beim Zwirnen auch gekracht. Und man kann das sozusagen schon beim Wickeln korrigieren. Das ist gerade bei sehr dünnen Lace-Garnen ist das so ganz ein Problem, dass man da manchmal zu dünne Stellen hat, wo sich der ganze Drall staut und die dann so eine Sollbruchstelle darstellen. Die werden dann wirklich schon beim Zwirnballwickeln entdeckt. Der zweite Vorteil ist, dass ungleichmäßig verteilter Twist sich nochmal ausgleichen kann. Das ist eher so ein theoretisches Ding, da habe ich jetzt nicht so die Erfahrungswerte. Deswegen gibt es auch Leute, die ihre Garne umspulen, bevor sie sie zwirnen beim Spinnrad. Also entweder haben sie dann so einen Bobbin-Winder oder ich mit meinen flügelgebremsten Henkis. Spinnrad kann auch das Henkis als Bobbin-Winder verwenden. Und dadurch gleicht sich eben auch ungleichmäßiger Drall aus, dass er sich auf dem Garn halt nochmal ein bisschen anders verteilt. Und es ermöglicht stressfreies und transportables Zwirnen ohne Hilfsmittel, also brauchst keine Lazy Kate mehr, du brauchst nichts mehr. Du kannst den Zwirnball einfach in einen Stoffbeutel schmeißen und dann das Garn kommt dann schon zweifädig genau in der richtigen Spannung und genau richtig vom Zwirnball runter. Du musst dich nicht mehr damit beschäftigen, kannst dich wirklich aufs Zwirnen konzentrieren. Also es ist echt toll. Und der letzte Vorteil, der mir jetzt einfällt, ist, man kann halt, wenn es nötig sein sollte, Spinnradspulen oder Spindeln frei bekommen, indem man das Garn da drauf zu Zwirnbällen wickelt. Ich habe ja relativ viele Spindeln, deswegen ergibt sich für mich oft das Problem nicht, dass ich Spindeln frei machen müsste zum Zwirnen. Da mache ich das eigentlich, um die anderen Vorteile auszunutzen. Aber beim Spinnrad habe ich das echt schon mal gemacht, um Spulen praktisch fürs nächste Projekt frei zu haben, dass ich die Singles von der Spule zu einem Zwirnball abgewickelt habe. Und ich kenne auch andere Leute, die das machen. Ja, das war dann auch das Spinnsegment, ganz kurz und knackig. Ja, wir kommen jetzt zu den Revelenic Games. Da wollte ich eigentlich nochmal zusammenfassen, was man da machen muss. Ich hoffe aber, ihr seid jetzt halbwegs im Bilde. Wenn nicht, dann könnt ihr gerne im offiziellen Thread oder im Aufwärmthread fragen und ich und Tini werden euch gerne weiterhelfen. Also grundsätzlich geht es so, ihr strickt was, das schlagt ihr am 7. Februar frühestens an, also nicht früher, bevor diese Eröffnungsfeierlichkeit der Olympiade gelaufen ist oder abläuft. Und ihr legt euch ein Projekt an bei Ravelry für euer Strick- oder Spinnprojekt und schreibt da eure Ravelenic Tags rein. Es gibt so ein Tagging-Tool, wenn ihr ein neues Projekt anlegt, werdet ihr gefragt, ob das Teil der Ravelenic Games ist, und wenn ihr das anklickt, dann werden euch schon so Tags angeboten und da könnt ihr euch dann auswählen zu welchen Disziplinen euer Projekt antreten soll. Die meisten erklären sich von selbst, zum Beispiel Sockhockey ist immer Socken, passen da rein und so. Wenn ihr nichts findet, wo es reinpasst, könnt ihr immer noch Freedance nehmen. Das ist so die Kategorie für alles, was nirgendwo reinpasst. Und dann müsst ihr noch von Hand das Team-Tag eintragen. Das ist Team Yeti 2014, ein Wort. Wenn ihr das angelegt habt, dann strickt ihr, kommt in den Thread, diskutiert mit uns und könnt auch gerne in die Revelanic Games Gruppe gehen und dort in den Threads plaudern. Es ist nicht wie bei der Tour de Vlies, dass man da täglich irgendwas posten muss, aber ihr könnt trotzdem gerne eure Fortschrittsfotos posten und eure Erlebnisse oder auch Sachen, die sich mit den Menschenrechten in Russland beschäftigen bei uns im Thread. In der Hauptgruppe ist ja so übermäßiges Politdiskutieren nicht erwünscht sozusagen, aber es wird jetzt auch nicht mehr so streng unterdrückt wie bei der ersten Orga-Gruppe. Von daher, ja, also ihr fangt an, ihr macht eine Projektseite auf Ravelry. Diejenigen, die stricken, die spinnen oder färben, legen eine Stash-Seite an statt einer Projektseite und taggen die. Ich habe alles in dem ersten Posting vom offiziellen Thread, den ich in den Shownotes verlinke, habe ich alles versucht, so ein bisschen zu beschreiben, wie es geht. Ja, und wenn ihr dann das erfolgreich abgeschlossen habt, das muss sozusagen vor Ende der Spiele sein, die gehen irgendwie ein bisschen über 2 Wochen oder 3 Wochen, unter 3 Wochen auf jeden Fall, dann gibt es dort sogenannte Finish Line Threads, also so eine Ziellinien Threads, und dort postet ihr dann euer fertiges Projekt und mit den erforderlichen Links und Daten. Und dann kriegt ihr eine Medaille. Und dann gibt's noch so Ausstellungen, die sind so thematisch sortiert, da könnt ihr dann auch nochmal eure Projekte präsentieren. Das findet dann alles in der Revelanic Games Gruppe statt. Das verlinken wir euch aber auch alles, so dass man das so gut finden kann. Und ja, das war eigentlich auch schon das Ganze, was man da machen muss. Ich weiß nicht, ob es wir machen, glaube ich, haben bis jetzt keine Preise, weil wir haben ja auch noch nebenbei die 14 Punkte 2014 Aktion und so. Und die Revelanic Sachen, das ist dann halt mehr so für die Medaillen und Spaß an der Sache. Und bei uns ist es jetzt ja auch so ein bisschen Politdemo-Zwecke, das, was wir aus dem Grund machen, weil das ja... Ja, also wer noch nicht bei Team Yeti dabei ist, ihr könnt wirklich auch noch kurz entschlossen reinspringen. Also wenn ihr jetzt ein bisschen verspätet anfangt, dann limitiert das natürlich, was ihr in der Zeit stricken könnt, weil die Winterolympiade, die dauert einfach nicht so lange. Da muss man sich dann ranhalten. Genau, also wenn ihr mitmachen wollt, dann kommt in den Team Yeti Thread bei Podcasting auf Deutsch. Und dann rede ich jetzt noch von dem Jahnbombing, was wir anlässlich der Olympischen Spiele in Sochi machen wollen. Und das ist so ein Jahnbombing, was sich mit Menschenrechten und sexuellen Minderheiten beschäftigt in Russland. Wir machen ganz viel Regenbogensachen. Es gibt regenbogenbunte Herzen. Es gibt Regenbogen-Schals, die wir wollen eine Brücke, eine sehr viel begangene Brücke in Berlin damit ein bisschen verschönern. Es gibt bunte Schals, es gibt die Krabbe, es gibt einen kuscheligen Yeti, den mir Kaschne gestrickt hat. Ach, da habe ich jetzt noch gar nicht von geredet. Ich habe ja schon ein Päckchen gekriegt für das Jahnbombing von Kaschne und der Heike. Kaschne hat diesen super tollen, bunten, kuscheligen Yeti gestrickt. Und Heike hat 3 kleine bunte Herzen gestrickt und ganz viele Space Invaders. Voll schick, ey. Und bei euch wollte ich mich super bedanken, auch für die Schoko und den Tee und so. Ja, wir hängen das auf am 19. Februar. Das ist so, dass man während der Revelenics noch was für das Jahnbombing stricken oder dass ich noch was stricken kann für das Jahnbombing zu den Revelenics, aber auch, dass die Olympiade noch nicht komplett vorbei ist, wenn wir es aufhängen. Und wir treffen uns am Mittwoch, den 19.02. um 15 Uhr auf der Warschauer Brücke bei den Kiosk-Containern. Das ist da, wo die S-Bahn-Brücke zum S-Bahnhof runtergeht. Ja, und dann hängen wir die Sachen schön auf. Und danach ist der queer-feministische Stricktreff im Café Morgenrot und die Tram führt praktisch direkt dorthin. Und dann steigen wir praktisch nach dem Jahrenbomben in die Tram und machen gleich rüber ins Café Morgenrot und treffen uns zum Stricktreffen. Genau, also wer noch was schicken möchte für das Jahrenbombing, der Einsendeschluss ist der 15.02., das ist ein Sonntag, da kommt natürlich nichts mehr an, also müsst ihr rechtzeitig gucken, dass es vorher da ist. Und die Adresse ist die Backstube GmbH und dann müsst ihr noch draufschreiben, dass es für Franziska ist. Und die Adresse ist Wassertorstraße 2 in 10969 Berlin. Wenn ihr da was habt für unser Jahrenbombing, dann bis zu dem Wochenende 14.15.2. bitte da hinschicken. Gut, dann war's das mit den Revelenics und dem Jahrenbombing und ich komme zum nächsten Segment und ich schiebe hier schnell das Teechen rein. Ja, bei mir gibt es heute einen Tee, den mir Heike geschickt hat mit den Space Invaders. Und zwar ist das der Birne-Vanille-Tee von Goldmännchen. Goldmännchen ist so eine Teefirma, das ist ein Ostprodukt und eine Freundin von mir, hier herzliche Grüße an dich an dieser Stelle, die schwört auf Goldmännchen-Tees. Und ich muss sagen, dieses Birne-Vanille ist richtig lecker. Also es schmeckt sehr aromatisch. Und so fruchtige Tees, die haben halt oft so eine gewisse Säure. Und der schmeckt hier schön mild und halt auch Vanille und Birne, das passt sehr, sehr gut zusammen. Also muss ich wirklich sagen, ich kann ganz gut die Goldmännchen, das Goldmännchen-Fantum von der Esme verstehen. Zumindest was diesen Tee anbetrifft, den habe ich getestet und für gut befunden. Ja, und wenn wir jetzt gerade beim Thema Tee sind, komme ich dann zu meinem heutigen Do-It-Yourself-Projekt. Ja, ich habe nämlich inzwischen einige Beuteltees hier und ich bin ja eigentlich nicht so auf Beuteltees eingerichtet, deswegen habe ich auch keinen Behälter für Beuteltees und ich dachte, ich mache mir jetzt so eine Beuteltee-Box, wo ich die eigentlich nur so ein viereckiges Kästchen, was in den Maßen auf die Teebeutel passend geschnitten ist, wo ich die dann alle hintereinander reinhauen kann. Und ich habe ja noch einen anderen Tee von der Heike gekriegt. Das ist ein Glückstee von Yogi-Tee, glaube ich. Na, habe ich jetzt hier missgestrickt? Das habe ich. Ja, Lace-Charts stricken beim Podcasten. Also wenn ich nicht mein Gestrick lesen könnte, wäre ich total aufgeschmissen. Ich muss jetzt nicht hier zählen, sondern ich sehe ja, wann zum Beispiel das Lochmusterstück kommt und wann ich dann einen Umschlag machen muss. Aber jetzt habe ich gerade nicht richtig hingeguckt. So, genau. Die hat mir noch einen Glückstee von Yogi-Tee geschickt und da habe ich dann praktisch diese Teekartönchen, wo die drin waren. Den habe ich auf einen dickeren Karton gelegt und habe mir da eine längere Teebox nach den Maßen dieses kleinen Teeverpackung zugeschnitten Und dann habe ich die einzelnen Kartonteile, den Boden und die vier Seitenwände mit so einem Malertape, das heißt auf Englisch Masking Tape, glaube ich. Also mit so einem Malerkrepp habe ich die miteinander verbunden. Ich finde, das geht immer schnell und man muss nicht warten, bis irgendwas an Klebstoff trocknet, sondern es kann sofort verwendet werden. Dann habe ich die Oberseiten noch mit diesem Malerkrepp ummantelt, weil ich finde, wenn man selbst was aus dickem Karton ausschneidet, dann sind oft die Schnittkanten nicht so super ansehnlich. Dann finde ich, man kann die schön glätten. Und dann habe ich das mit so einem Serviettenkleber und Servietten und dünnem Papier, habe ich das einfach mit Serviettentechnik collagenmäßig beklebt außen. Und dann habe ich noch ein Stück Papier genommen und damit Stempel T drauf gestempelt und habe noch andere Stempel drauf gestempelt und habe das noch oben drauf geklebt, alles trocknen lassen, die Teebeutel reinsortiert und war dann sehr, sehr glücklich mit dem Ergebnis. Ich habe mal so Stifteboxen nach dem gleichen Prinzip schon mal gebastelt. Aber ich muss sagen, den jetzigen Serviettenkleber, den ich benutze, dann bin ich echt besser dran mit dem, weil der nicht so klebrig ist. Also diese Stifteboxen, die sollten stapelbar sein. Und wenn ich die dann voneinander runterstapeln möchte, also wenn ich die eine von der anderen runternehmen will, dann klebt manchmal das ganz kurz fest und dann muss ich das immer ein bisschen voneinander abrütteln sozusagen, dass es sich löst. Und das ist mit dem jetzigen Serviettenkleber, glaube ich, besser. Ja, das ist so eine Hausmarke von einem lokalen Kunstbedarfsladen. Den gibt's wahrscheinlich nicht. Es ist jetzt nicht so eine Markenware, die man überall kriegt, so wie Uhu oder so, sondern das heißt einfach Sticky Mudge. Und der Kunstladen heißt Malstoff. Also die Internetseite ist malstoff.de. Und da müsste man den ja bestellen können wahrscheinlich. Ich war da noch nicht auf der Seite, weil ich habe den ja schließlich im Ort, da muss ich das nicht muss ich das nicht online bestellen, was die haben. Gut, dann kommen wir jetzt zur urbanen Selbstversorgung. Ja, ich habe mir bei der urbanen Selbstversorgung ein Thema rausgesucht, was ein Bekannter von mir auf Facebook gepostet hat und was ich total gut und wichtig finde. Und zwar ist das ein Artikel, der nennt sich 7 Mistakes You Are Making With Your Cycling and How You Can Correct Them. Auf Deutsch 7 Fehler, die du beim Radfahren machst und wie du sie korrigierst. Und ich bin ja jetzt in der Großstadt mit dem Radfahren, er ist in London und er meinte, Berlin wäre ein Paradies radfahrerisch betrachtet und in London wäre es dagegen wirklich die Hölle. Es ist wohl echt auch gefährlicher, aber ich denke mal, in vielen Stadtverkehren ist es einfach auch nicht ungefährlich, Rad zu fahren. Es kommen auch viele Leute einfach unnötig um und diese Tipps sind das, was wir oft als RadfahrerInnen nicht machen, was uns aber richtig Leben retten kann. Und deswegen wollte ich sie mal jetzt referieren. Also der erste Fehler ist, dort fahren, wo Autofahrer dich nicht sehen. Und das ist vielleicht der häufigste Fehler, der gemacht wird. Also die meisten RadfahrerInnen quetschen sich so an den Rand der Straße, damit man den Autofahrern eben Hauptsache nicht im Weg ist. Also ich habe das früher auch gemacht, dass ich so ganz am Rand gefahren bin. Hauptsache, die können noch vorbei. Das Resultat ist, dass die Autofahrer das dann eben auch tun, weil sie es können. Na, jetzt habe ich hier einen Umschlag vergessen, muss ich nochmal zurück. Nee, ein Umschlag. Wie konnte ich das nur vergessen? So. Ja, die Autofahrer überholen dann eigentlich an Stellen, wo sie es können, weil man sich so an den Rand quetscht und man kommt dann wirklich in die gefährliche Situation, dass wenn man einen Schlenker macht oder man wird erschreckt, man kippt vielleicht um oder so, dann liegt man unter dem Auto. Ganz schlecht. Und ich habe die Erfahrung gemacht, als ich angefangen habe, dann wirklich einen Meter zwischen mir und dem Bordstein Platz zu lassen oder zwischen mir und den parkenden Autos und wirklich deutlich auf der Fahrspur zu fahren, dass dann die Autofahrer auch beim Überholen mehr Platz mir lassen, weil sie können jetzt nicht mehr, wenn der Gegenverkehr dicht ist, können sie nicht einfach an mir vorbei, sondern sie müssen dann auf eine Lücke warten und wenn sie die Lücke haben, dann nutzen sie sie auch großzügig aus und umfahren mich wirklich so, dass ich nicht halb meinen Ärmel rasiert bekomme von ihrem Rückspiegel. Wenn ich mich zu sehr an den Randstein quetsche, dann werde ich ganz oft geschnitten oder fast mitgenommen. Das ist wirklich nicht gut und seit ich das korrigiert habe, fühle ich mich auch viel wohler im Straßenverkehr. Es tut mir für die Autofahrer leid, dass ich dann mehr ein Hindernis bin. Aber es ist wirklich für alle besser. Also ich denke, Autofahrer möchten auch nicht irgendwie Radfahrer zu Tode fahren und das auf ihrem Gewissen haben. Und es mag vielleicht nerven, wenn die Radfahrer schwerer zu überholen sind, aber es ist unterm Strich einfach sicherer. Punkt 2. Nicht wissen, was auf der Straße hinter dir vor sich geht. Das ist was ich leider viel zu oft missachte. Aber da bin ich auch schon besser geworden. Also es ist einfach richtig gut, wenn man so alle 10 Sekunden vielleicht so schnell einen Schulterblick wirft. Und ich habe damit angefangen und es ist einfach gut, dass dann die anderen sehen, dass man sich umguckt und dann, die Leute, die sozusagen sich umschauen und Blickkontakt aufnehmen mit anderen Leuten im Verkehr, werden auch besser behandelt im Straßenverkehr. Und es ist leider so, dass wir auf Fahrrädern einfach in der schwächeren Position sind, den AutofahrerInnen gegenüber. Und deswegen müssen wir halt irgendwie umsichtig sein. Und wenn die sehen, dass wir umsichtig sind, dann fahren sie auch weniger rücksichtslos. ich hatte es mal, dass ich ohne mich umzusehen sozusagen einfach nach rechts ausgeschert bin und dann hat ein anderer Fahrradfahrer das Nachsehen gehabt, der wäre nämlich jetzt in mich reingefahren und er konnte das noch die Kollision verhindern, indem er beherzt meinen Arm ergriffen hat und mich wieder auf die gerade Spur geschubst hat und wir sind dann beide geradeaus nebeneinander hergefahren und er hielt noch immer meinen Arm fest und ich habe mich dann bei ihm entschuldigt. Es war wirklich gut, dass er so geistesgegenwärtig mit so einer schnellen Reaktion uns vor dem Zusammenkrachen bewahrt hat und seitdem gucke ich mich grundsätzlich vor Richtungswechseln um, das muss man auch machen. Aber halt auch so zwischendurch mal wieder immer kurz umgucken, ist eine gute Sache. Wenn man einen steifen Nacken hat, hilft Yoga. Okay, Punkt 3. Erlaube es einem Auto nicht, neben dir an einer Kreuzung auf der Spur aufzufahren. Du bringst dich damit einfach in eine gefährliche Situation. Besonders wenn Rechtsabbieger und Geradeausfahrer oder du bist zwischen Geradeausfahrern und Linksabbiegern total eingequetscht und hast vielleicht nur einen halben Meter Platz und das ist einfach ganz, ganz schlecht, weil du gerade beim Anfahren auch noch wackelig bist, bevor du in so richtig schön in Schwung gekommen bist. Also gerade bei der Anfahrt, da kann man noch ein bisschen instabil sein und die Spur nicht 100% halten. Und wenn die Spur dann nur 40 Zentimeter oder so überhaupt breit ist, da hast du echt verloren. Deswegen wäre es gut, wenn man an die Kreuzung kommt, nicht an der Seite der Straße sich hinzuquetschen, dass neben dir noch einer rein kann, sondern dann in die Mitte der Spur fahren und den Platz halt beanspruchen. Was aber auch heißt, wenn schon Leute im Auto an der Straße sozusagen sich auf Grün wartend anreihen, dass man sich dann nicht zwischen die Autoreihen quetscht und dann eben auf dieser engen Spur nach vorne fährt und sich dann da irgendwie reinquetscht. Da muss man dann halt auch in die Mitte der Spur fahren und halt auch mit den anderen warten. Das mache ich inzwischen eigentlich auch, weil ich echt gemerkt habe, das ist der absolute Horror, im Anfahren zwischen den Autos so verkeilt zu sein. So, dann sind wir schon bei Punkt 4, der da lautet, vom Randstein runterfahren, ohne dass du klare Sicht hast, wo die Autos sind. Das ist, denke ich, auch besser wäre es dann, sein Fahrrad vorsichtig runterzuschieben, auf der Straße sich einen Platz zu suchen, wo man gut gesehen werden kann und von dort aus aufzusteigen und dann loszufahren und nicht halt einfach wie so von einer Sekunde auf die andere unvermutet in den Verkehr reinzufahren. Punkt 5. Das ist ja ein britischer Artikel, die haben Linksverkehr, den muss ich also anpassen. Rechts überholen, wo die AutofahrerInnen keinen Menschen mit Fahrrad erwarten. Ja, das ist so eine Sache, die ganz oft falsch gemacht wird. Und es ist beängstigend, als langsames, schwaches Vehikel ein Auto von links zu überholen. Aber es ist tatsächlich so, rechts erwartet niemand, dass er sie überholt wird, und das ist es scheint halt erstmal bequem zu sein, es ist aber eigentlich ganz schön gefährlich und man weiß halt nie, ob die Autofahrer dann ein bisschen nach rechts schwenken, weil sie nicht gucken, und schon ist man da angefahren worden. Eine ganz spezielle Situation ist, wenn der Radweg geradeaus geht und die Rechtsabbiegerspur an der Kreuzung ist praktisch direkt links daneben. Dann muss man durch den Radweg und seine Gestaltung ist man dann zum Rechtsüberholen gezwungen. Weil man ja hat als geradeaus, habe ich Vorfahrt und der Rechtsabbieger muss eigentlich auf mich warten. Aber ist es halt aus Straßenverkehrsgründen nicht gewöhnt, von rechts überholt zu werden, und in dieser Situation passieren so viele Kollisionen. Und ich versuche dann halt immer, wenn das so ist, wirklich Blickkontakt aufzunehmen, kurz zu gucken, hat mich die Person gesehen in dem Auto, und immer bremsbereit sein, falls die Person mich nicht sieht, dass ich dann schnell bremsen kann, damit es keinen Zusammenstoß gibt. Punkt 6 passt da gut. Immer mit den Fingern auf den Bremsen fahren. Also die Hände sollten wirklich an den Bremsgriffen sein die ganze Zeit. Und wenn man nämlich dann auf einmal scharf bremsen muss, dann ist man dafür einfach bereit und muss nicht erstmal nach den Bremsen greifen. Wenn das sich nicht gut anfühlt, dann sollte man irgendwie die Bremshebel so hinbauen, dass es bequem ist. Und die Bremse sollte halt auch immer gut eingestellt sein. Punkt 7, das ist der letzte Punkt, ist, der Fehler ist, nicht klare und gute Handzeichen zu geben. Also viele Leute finden es affig, den Arm rauszustrecken wie im Sportunterricht. Es ist aber total wichtig, den anderen ganz klar zu machen, wo willst du hin, was willst du machen. Und deswegen so ganz halbherzige Handzeichen, die sind einfach schwer zu sehen. Man sollte wirklich auch den Arm richtig rausstrecken. Und damit sollte man sich auch einfach den Platz nehmen. Also vorher schnell umgucken muss man sich natürlich. was in dem Artikel steht, wenn man Angst hat, das zu tun, weil man denkt, dass man dann nicht mehr sicher fahren kann, sollte man wirklich üben, einhändig Fahrrad zu fahren, weil man braucht man sollte das einfach können, ein klares Handzeichen beim Fahren geben. Ja, Schulterblick und dann klares Handzeichen geben, das signalisiert auch, dass man sich irgendwie, dass man präsent ist und dass einem auch der Platz auf der Straße zusteht. Und dann werden Autofahrer einen auch ein bisschen mehr respektieren. Ja, das, ich muss sagen, ich bin schon mal angehupt worden, weil Autofahrer meinen, ich gehöre nicht auf die Straße als Rad und sollte bitte irgendwie mein Fahrrad auf den Gehweg schieben oder so. Aber es kann sein, dass man Leute nervt, dass man AutofahrerInnen nervt, die vielleicht nicht der Ansicht sind, sie müssten die Straße mit schnelleren und langsameren Fahrzeugen teilen. Aber sie müssen die Straße nun mal mit auch langsameren Fahrzeugen teilen. Und wenn wir uns schon die Straße teilen müssen, dann sollten wir das halt so tun, dass wir möglichst alle am Schluss noch leben. Und ich fand den Artikel sehr hilfreich und ich hoffe, ihr findet den auch, findet die Tipps auch gut. Könnt ihr mal ausprobieren. Also unterm Strich ist es so, seid sichtbar, nehmt euch den Platz, seid selbstbewusst, benehmt euch wie ein Fahrzeug und nicht wie jemand, der sich entschuldigen muss, auf der Straße überhaupt zu sein. Und das macht alles relativ viel besser. Gut, das war's von der urbanen Selbstversorgung und ich komme dann noch zu, was ich gerade toll finde. Ja, ich bin ganz schön lang heute, also es geht schon über eine Stunde, wow, wow, wow. Und das, was ich gerade toll finde, ist auch relativ kurz. Es sind nämlich Zentangles. Ich habe davon zuerst gehört auf Dr. Gemmas Cognitive Podcast. Und das sind im Prinzip viereckige Doodles, also so Kritzeleien. Und es gibt dafür, also diese Zentangles sehen halt so super aus, weil es sind nicht nur Kritzeleien so aus Langeweile, sondern es gibt bestimmte Kritzeltechniken. Also Zentangles ist so eine geschützte markenrechtliche Bezeichnung, dieses wurde von zwei Leuten erfunden, deren Webseite ist zentangles.com. Und dort kann man dann, was weiß ich, Kits kaufen, man kann teure Kurse besuchen oder so. Es gibt aber auch auf YouTube kostenlose Videos. Es gibt so eine Zentangle-Doodling-Community und da kann man die sogenannten Tangles lernen. Und da kann man dann einfach lernen, wie man so ein richtig schickes Gedudel selbst machen kann. Ich habe schon wieder einen Umschlag nicht gemacht. Und ich habe auch schon einen Zentangle dann nach so einer YouTube-Anleitung gemacht und bin total begeistert gewesen, wie gut das aussieht. Also gerade für Leute, die nicht glauben, sie können nicht zeichnen oder so. Es ist auch sehr entspannt und meditativ. Also gerade für Leute, die glauben, sie können ja nicht zeichnen und sie können danach, also mit relativ simplen Techniken, danach ein wirklich schönes, klares Bild in der Hand haben, wo sie so stolz, oh, das habe ich selber gemacht, guck mal, wie super das aussieht. Und ja, es macht halt schon auch Spaß und es geht halt auch sehr schnell, also man muss nicht wochenlang dran rummalen. Das wird geschrieben wie der Zen-Buddhismus, also Z-E-N und dann Tangle, wie Untangling, also Entwirren, ist eigentlich eine Zen-Verwirrung, würde ich sagen. Ich verlinke das aber auch in meinem Shownotes-Blog und da könnt ihr euch das dann selber mal angucken. Genau, ich hatte ja auch gerade vergessen, wie ich jetzt wieder drauf kam und ich hatte das zwar schon vor einer ganzen Weile auf dem Cognitive Podcast gehört, aber letztendlich kam es jetzt wieder ins Bewusstsein, weil wir das im Hangout hatten, das Zentangling, und deswegen habe ich mir das da angeguckt. Ja, diese Hangouts, die sind echt sehr inspirierend, was da alles so für Themen kommen. Ja, und mit dem, was ich gerade toll finde, und den Zentangles, mache ich einfach Schluss mit der heutigen Folge, bevor das noch länger wird. Und bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und wir hören uns bald wieder. Ich wünsche euch eine faserverrückte Zeit und Stricken ohne Tränen und schönes Revelenix-Stricken mit uns. Wir lesen uns in Podcasting auf Deutsch. Tschüss! Okay, wieder ist eine Folge Die urbane Spinnstube zu Ende und ihr bekommt hier die obligatorischen Kontaktinformationen. Alles, was ich in der Folge erwähnt habe, versuche ich in den Shownotes zu verlinken oder zu erwähnen. Und die findet ihr auf meinem Blog unter distel.today.net. Und today wird geschrieben T-W-O-D-A-Y. Ich freue mich sehr über Kommentare auf eben jenem erwähnten Blog oder in der Ravelry-Gruppe Podcasting auf Deutsch und in der Strick-Community Ravelry.com. Und wer mir eine E-Mail schreiben will, kann das tun unter distel@spiritvoices.de. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Woche und Stricken ohne Tränen.